die Enteignung von materiellen Objekten, das kann auch die Einrichtung einer Wohnung sein. Das war die Vorstufe der Verbannung aus der Gesellschaft und die Vorstufe der Deportation und der systematischen Ermordung.
Am heutigen Holocaust-Gedenktag erinnern wir in Folge 36 von Frankophil an die Enteignung der Juden in Frankreich und klären, was mit der damals zusammengerafften Kunst und mit persönlichen Gegenständen passiert ist. »1999 wurde in Frankreich die Kommission für die Entschädigung von Opfern des Nationalsozialismus gegründet. Wir sprechen gleich über ihre Aufgaben und fragen bei Provenienzforscherinnen nach den Fortschritten bei der Rückgabe von NS-Raubkunst. Am Mikrofon ist Andreas Noll.« Dass Frankreich während der NS-Zeit ausschließlich Opfer gewesen ist und das Volk geschlossen Widerstand gegen die Besatzer geleistet hat, diese Gewissheit gehört zum politischen Erbe von Staatspräsident Charles de Gaulle. Die Verstrickung des Landes in die Verbrechen der Nationalsozialisten wurde damals ausgeblendet. Erst 1995 hat der französische Staat seine Beteiligung an der Deportation der Juden anerkannt. Staatspräsident Jacques Chirac fand damals am früheren Veldiv, dem Wintervelodrom von Paris, wo die Juden zur Deportation in die Vernichtungslager zusammengepfercht worden waren, mutige und bis heute berühmte Worte.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
Der kriminelle Wahnsinn der Besatzer, so Chirac, sei von Franzosen, ja vom französischen Staat unterstützt worden. Diese schwarzen Stunden besudeln unsere Geschichte für immer. Sie sind, so der Präsident, eine Schande für unsere Vergangenheit. Zu den konkreten Folgen dieser Rede gehörte auch ein neuer Umgang des Staates mit Entschädigungsfragen. Präsident Chirac ließ beim Premierminister eine Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen einrichten. 1999 nahm sie ihre Arbeit auf. Julien Aquatella leitet heute die Außenstelle der Kommission in Berlin.
Die Mémoire de la Shoah, die Erinnerung an den Shoah, wurde in Frankreich relativ spät entwickelt. Ab der 80er, 90er Jahren ist es ein wichtiges Thema für die Gesellschaft geworden und darüber hinaus hat der französische Staat dann neue Politik entwickelt, damit diese Erinnerungskultur durch politische Maßnahmen, vor allem Entschädigungsmaßnahmen, verwirklicht wird. Wer hat sich vorher darum gekümmert? Leider eine lange Zeit die Opfer der Nationalsozialismus und des Vichy-Regimes allein oder mit ihren Angehörigen, mit ihren Familien. Die Opferverbände, zum Beispiel von den Söhnen und Töchtern von Deportierten, von Serge und Berthe Klarsfeld, also Vereine, Gruppierungen, die sich mit der Geschichte, aber auch mit dem Aufbau dieser Erinnerungskultur befasst haben, die einfach den Impuls gegeben haben und später, wahrscheinlich sehr spät oder zu spät, hat der französische Staat diesen Impuls in Form einer neuen Erinnerungspolitik, Entschädigungspolitik, Restitutionspolitik auch von Kulturgütern umgewandelt.
Wie eng ist die Zusammenarbeit in dieser Frage mit den Deutschen?
Sehr eng. Wir versuchen immer, unsere Tätigkeit im Rahmen einer europäischen Dimension zu verstehen und vor allem durch die deutsche-französische Beziehungen. Wir handeln eigentlich in einem, also im Feld der deutsch-französischen Erinnerungskultur. Was wir also mit unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen machen, das ist eine enge Kooperation im Sinne der Aufbau einer geteilten oder einer gemeinsamen Erinnerungskultur. Wenn wir zum Beispiel nach Kulturgüter suchen, die Provenienzforschung oder die Erbensuche, das geht vor allem darum, vor der eventuellen möglichen Restitution ein Stück unserer gemeinsamen Geschichte zu schreiben. Das geht erstmal vor allem darum, durch die Objekten, durch die Biografien, durch diese Mikrogeschichten, die große Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen und vor allem die dunkle Kapitel dieser deutsch-französischen zeitgenössischen Geschichten zu erklären und vielleicht neue Zeilen, neue Kapitel dieser Geschichte gemeinsam zusammen zu schreiben. Immer im Sinn des Élysée-Vertrags, der deutsch-französischen Versöhnung und der deutsch-französischen Freundschaft. Das heißt, es ist möglich, eine geteilte Erinnerungskultur aufzubauen, die nicht auf Ressentiment, sondern auf der Wille der Annäherungs- und der Freundschaft fundiert ist.
Waren Sie schon einmal bei einer Restitution dabei?
Öfter. Und wir merken, dass die Objekte Erinnerungsträger sind, dass die Objekte, sei denn so ein Gemälde, so ein Meisterwerk, aber auch so ein Buch ohne Marktwerk, dass diese Objekte in sich, unabhängig von den finanziellen Aspekten, sehr viele erinnerungskulturellen Werte haben. Was ich beobachten konnte, war die Tatsache, dass sowohl für die Familien als auch für die Institutionen und die Vertreterinnen und Vertreter dieser Institutionen, die diese Objekte bekommen haben, dass viele Emotionen auf der einen Seite aufgetaucht sind, aber auf der anderen Seite und gleichzeitig auch eine Reflexion, eine wirklich, also viel Gedanken über die Geschichte der Familie, der Biografie der Familie oder der Institution. Das heißt, also gleichzeitig, und das ist, glaube ich, sind die zwei Aspekte der Erinnerungskultur, die Emotion und die kritische Reflexion, die kritische Überlegung über die Vergangenheit werden von den Objekten bei der Restitution abgerufen. Und ich muss auch sagen, ich hatte selber vielleicht die Wirkung solcher Restitutionen ein bisschen unterschätzt, vor allem wenn es um Objekte geht wie ja, zum Beispiel Bücher, die in sich vielleicht intuitiv denkt man, sie haben keinen großen Wert. Doch in der Tat, ein einziges Buch kann sehr, sehr viel bedeuten für die Familien, aber auch zum Beispiel für eine Schule. Wir hatten mal eine Restitution mit einer Schule in Frankreich. Da haben wir gemerkt, die Schule wird so eine pädagogische Arbeit, historische Projekte mit diesem Buch anfangen. Das heißt, glaube ich, dass die Provenienzforschung, die ganze Arbeit, die für die Recherche und die Rekonstruktion des Werdeganges des Objekten ist eine Leistung in sich. Das geht, glaube ich, nicht nur um die Restitution, das sind komplexe Geschichten, manchmal gelingt das nicht, bis zur Restitution zu kommen, aber den ganzen Weg bis zum der möglichen Restitution ist in sich einer kulturellen und erinnerungspolitischen Gewinn. Durch die Provenienzforschung, durch die deutsch-französische Zusammenarbeit zwischen der Expertinnen und Experten wird schon ein Stück Geschichte geschrieben und wird auch schon deutsch-französische Kultur produziert und geschrieben.
Woher kommen denn diese Bücher, von denen Sie sprechen? Kommen die aus Museen? Wo finden Sie diese Objekte?
Diese Objekte befinden sich entweder im Privat- oder im öffentlichen Besitz. Öfter kooperieren wir mit deutschen Museen, Bibliotheken oder Archiven. Und die Kolleginnen und Kollegen durch ihre proaktive Arbeit, durch die Provenienzforschung, identifizieren öfter Objekte, die einen Bezug zu Frankreich haben. Und dann startet die Kooperation. Entweder kommen sie zu uns oder andersrum. Wir hören von dem Fall und bieten unsere Kooperation an. Das heißt, in Deutschland, in Frankreich, ja, aber das kann ich für Deutschland beobachten, findet gerade so eine sehr interessante und wichtige Dynamik statt, wo die Provenienzforscherinnen und Forscher proaktiv an den Sammlungen arbeiten und wo die Konsequenz davon ist, dass bestimmte Objekte auftauchen, die, was uns betrifft, einen interessanten Bezug zu der zeitgenössischen französischen Geschichte haben. Es kann auch passieren, und das ist in den letzten Jahren ein paar Mal passiert, dass deutsche Bürgerinnen und Bürger zu der französischen Botschaft kommen mit bestimmten kulturellen Objekten, die sie entweder im Dachboden oder in der Keller gefunden haben, die sie geerbt haben, wo es ziemlich offensichtlich, also mehr oder weniger offensichtlich, dass diese Objekte in Frankreich während der Ersten oder der Zweiten Weltkrieg mitgenommen worden sind, vor allem von den Großeltern, also der Großvater meistens war Soldat und das hat nach Deutschland also mitgebracht. Und da versuchen wir als Mediationsstelle einen fairen Weg zu organisieren, damit diese Objekte den richtigen Platz in Frankreich wiederfinden und damit auch die Wille der deutschen Familie auch respektiert wird.
Julien Aquatella, Leiter der Berliner Außenstelle der Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen aufgrund der antisemitischen Gesetzgebung während der Okkupationszeit, so der offizielle Titel der Regierungsbehörde. Wie emotional das Thema Entschädigung und Restitution bis heute geblieben ist, zeigte sich diese Woche im Pariser Außenministerium, als Gegenstände von NS-Lagerhäftlingen an Opferfamilien zurückgegeben wurden. Die Europa- und Staatsministerinnen aus Frankreich und Deutschland waren bei der kleinen Feierstunde anwesend. Die Gegenstände waren bislang in den Arolsen-Archives in Deutschland aufbewahrt worden. Auf wissenschaftlicher Ebene befassen sich die Kunsthistorikerinnen und Provenienzforscherinnen Maike Hopp und Mathilde Heidmann-Taifer mit Restitutionsfragen. Maike Hopp lehrt als Juniorprofessorin für digitale Provenienzforschung an der TU Berlin und ist Vorsitzende des Vereins für Provenienzforschung. Mathilde Heidmann-Taifer ist Kunsthistorikerin und Juristin, hat am Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris gearbeitet und ist jetzt als Kuratorin und Provenienzforscherin am Folkwang-Museum in Essen beschäftigt. Frau Hopp, wir wollen heute über Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus sprechen. Man kann diese Zeit natürlich nicht mit anderen Epochen vergleichen, aber Kunstwerke wurden ja auch schon früher in Kriegen gestohlen. War das damals akzeptiert? Gehört das zum Krieg, ja, sozusagen dazu?
Man kann es fast so formulieren. Kunstraub kennen wir spätestens seit der Antike. Und es ist natürlich immer wieder zu beobachten, dass sich in Kriegen Siegermächte der Kunst- und Kulturgüter der Besiegten aneignen, um eben Macht zu demonstrieren, um kulturelle Auslöschung zu betreiben, um eine Überlegenheit zu demonstrieren, also von den Kreuzzügen über eben auch die koloniale Vergangenheit, die ja gerade besonders viel Aufmerksamkeit erfährt in den aktuellen Debatten um die Provenienzforschung und auch die Dekolonisierung. Also wir kennen diese Kontexte von Beute und Aneignungen wirklich aus den unterschiedlichsten Kontexten.
War denn gestohlene Kunst vor der Zeit des Nationalsozialismus ein Thema, ein großes Problem zwischen Deutschland und Frankreich?
Ich glaube schon, dass es von der preußischen Seite nach den napoleonischen Raubzügen durchaus Reklamationen gab. Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Wurde von Napoleon nach Frankreich gebracht und ich weiß jetzt leider nicht das Datum, wann sie zurückgekommen ist, aber sie wurde vehement zurückgefordert und irgendwann ist das auch passiert. Es gab viele Karikaturen, die das auch thematisiert haben, die Völlerei der Franzosen oder Napoleon thematisiert haben, dass er sich kulturell ganz Europa aneignen wollte.
Frau Heidmann-Taifer, kommen wir jetzt zur Zeit des Nationalsozialismus. Die deutschen Besatzer haben im Zweiten Weltkrieg Museen und private Sammlungen in Frankreich geplündert und ist dabei vor allem auf Kunst von deportierten oder geflohenen Juden abgesehen. Wie systematisch müssen wir uns das vorstellen?
Leider sehr systematisch. Also bevor die Nationalsozialisten in Frankreich eingefallen sind, haben sie schon relativ detaillierte Listen gehabt, welche jüdische, also in diesem Falle jüdische und vor allem wohlhabende jüdische Familien es gab, wo die wertvollen Sammlungen waren, mitsamt der Adressen. Diese Listen gibt es noch. Und keine 2-3 Tage nachdem Frankreich annektiert wurde, waren die hochrangigen Offiziere schon dort, um die Wohnungen zu leeren. Also es geschah sehr, sehr schnell.
Frau Happ, was sollte dann mit der Kunst passieren, die man in Frankreich geraubt hatte?
Es gab unterschiedliche Verwendungszwecke. Zum einen ist natürlich eine treibende Kraft gewesen, dass Hitler selbst geplant hat, ein sogenanntes Führermuseum in Linz zu begründen und dort auch mit einem sehr epochenübergreifenden und Vollständigkeitsanspruch die Entwicklung der Kunst aufzuzeigen. Und aus diesem Zwecke natürlich sich unterschiedliche Dienststellen oder NS-Behörden legitimiert sahen oder auch offiziell legitimiert wurden, Kunstwerke zu beschlagnahmen. Es gab aber darüber hinaus unterschiedliche andere Zwecke, auch ja aufgrund derer Kulturgut beschlagnahmt wurde. Unter anderem, wir gehen natürlich immer von Kunstwerken aus, aber eine der aus NS-Sicht wohl am effizientesten agierende, also am erfolgreichsten, wenn man das so benennen möchte, agierende Rauborganisation war der sogenannte Einsatzstabreichsleiter Rosenberg, der in unheimlich unüberschaubarem Maße, muss man wirklich sagen, auch Archivalien, Bücher, Karten, Landkarten, alle möglichen anderen Erzeugnisse der einerseits Wissenschaft, aber auch der Kultur beschlagnahmte und nach Deutschland verbrachte, einerseits um eben zum Beispiel für die sogenannte Hohe Schule Verwendung zu finden, eine Eliteschule, die künftige Nationalsozialisten ausbilden sollte. Andererseits aber eben auch, um Museen, um Archive, um Bibliotheken zu bestücken und um auch die sogenannte Feindforschung zu befördern. Das war eine Legitimation, die man sehr, sehr oft findet in dem Bereich der Beschlagnahmen von Judaika, von Tora-Rollen, die eben auch ohne Ende tatsächlich zusammengerafft wurden, muss man wirklich sagen, um eben sogenannte Feindforschung zu betreiben.
Frau Hopp, das Kultusministerium in Paris spricht, glaube ich, von gut 100.000 Objekten, die zwischen 1940 und 44 in Frankreich beschlagnahmt wurden. Rund 60.000 davon wurden dann in Deutschland nach der Befreiung gefunden und zurückgebracht, aber nur 45.000 sind dann ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben worden in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ist mit dem Rest passiert?
Zunächst einmal sind diese Zahlen sehr, sehr schwierig. Bei solchen Zahlen, auf die wir uns berufen, geht man von dem offiziell Gelisteten aus. Mathilde hat es gerade gesagt, es wurden Wohnungen leergeräumt. Es gibt etliche Objekte, die wahrscheinlich dabei nicht dokumentiert wurden und die wir nicht nachvollziehen können. Und deshalb ist es sehr, sehr schwer, diesen Zahlen überhaupt zu vertrauen. Dann kommt hinzu, wie zählt man Objekte? Wie zählt man ein Porzellanservice? Zählen Sie da jede Tasse einzeln? Zählen Sie ein Service als ein ganzes Grafikkonvolute? Insofern sind diese Zahlen sehr, sehr schwierig. Das ist der eine Punkt. Was aber erschwerend auch hinzukommt, ist, dass wir natürlich vielfach die ursprüngliche Herkunft dieser Objekte gar nicht mehr nachvollziehen können. Wenn es Listen der Beschlagnahmen von Wohnungen gab, hatte man in der unmittelbaren Nachkriegszeit Anhaltspunkte. Aber diese Listen sind vielfach sehr kursorisch geführt worden. Das heißt also, man konnte Objekte vielfach nicht mehr auffinden oder aber, sofern sie vorhanden waren, also vorhanden in der Nachkriegszeit in den sogenannten Central Collecting Points vorhandene Objekte, auch nicht mehr den Objekten zuordnen, die in den west- oder osteuropäischen besetzten Ländern beschlagnahmt und verschleppt wurden. Das heißt also, viele, viele Objekte waren einfach nicht mehr eindeutig zu identifizieren, nicht mehr zurückzuführen und verblieben dann unter anderem eben in treuhändischer Verwahrung der Bundesregierung. Last but not least muss man aber auch sagen, viele, viele Objekte waren einfach nach dem Krieg gar nicht mehr auffindbar, weil sie zum Beispiel bombengeschädigten Privatleuten zur Verfügung gestellt wurden, um die Wohnung wieder auszustatten. Das betrifft vor allen Dingen zum Beispiel Möbel, beschlagnahmte Möbel. Diese sind vielfach auch dann nicht mehr nachzuweisen gewesen.
Aber hat der französische Staat auch die Gelegenheit genutzt, wenn ich das mal so formuliere, als diese Objekte dann nach dem Krieg zurückkamen nach Frankreich, ja, um selbst in den Besitz dieser Objekte zu kommen, die geraubt wurden? Einige Objekte eventuell?
Die Alliierten haben die tatsächlich in den Depots aufgefundenen Kunstwerke in der Nachkriegszeit in solchen sogenannten Collecting Points, Central Art Collecting Points, also Lagern oder Depots zusammengeführt um sie eben dort zu identifizieren, zu katalogisieren, zu dokumentieren auch und gegebenenfalls eben zu restituieren, sofern sich herausfinden ließ, wer die unmittelbaren Vorbesitzer waren. Innerhalb des ehemaligen Deutschen Reiches wurden sogenannte unmittelbare Restitutionen durchgeführt. Das heißt also, man restituierte unmittelbar an die Geschädigten bzw. ihre Nachfahren, während bei den in den besetzten Gebieten beschlagnahmten Objekten man an die Herkunftsländer restituierte. Das heißt also, man gab die Objekte zunächst einmal in die Verwahrung, in die treuhänderische Verwahrung Frankreichs ab, beziehungsweise eben auch anderer ehemals besetzter Länder wie Niederlande, Belgien oder Polen und Tschechien und osteuropäische Länder. Was dann damit geschah, das wurde zunächst nicht mehr unmittelbar kontrolliert. Also das heißt, es wurde nicht mehr unmittelbar kontrolliert, ob die Länder, die Herkunftsländer ihrer Verpflichtung, die ursprünglichen Eigentümer zu suchen, auch tatsächlich nachkamen. Und so verblieb zunächst sehr, sehr viel erst einmal in Verwaltung der jeweiligen Länder, ohne dass man über die Maßen Bemühungen unternommen hat, die ursprünglichen Eigentümer aufzufinden, beziehungsweise ihre Nachfahren.
Frankreich hat, wie Sie es in Ihrer Anfangsfrage geschildert haben, einen Großteil der Werke direkt an die Familien zurückgegeben, die leicht auffindbar waren. In einem weiteren Schritt haben Sie die zumindest damals als nicht sehr wertvollen Werke, die, wo man die ehemaligen EigentümerInnen nicht mehr finden konnte, verkauft. Und das tatsächlich zugunsten der französischen Museen. Das heißt, der Erlös wurde benutzt, um andere Kunstwerke zu kaufen. Was aber bis heute übrig bleibt, sind fast 2000 Werke, die als MNR gelten, als Musées Nationaux Récupération. Die wiederum sind in Frankreich über das ganze Gebiet aufgeteilt. Ein großer Teil davon ist im Louvre, aber einige sind auch im Musée d'Orsay oder in anderen Museen, in anderen französischen Städten. Und bis vor kurzem hat sich Frankreich tatsächlich gar nicht darum bemüht. Also es war auch nicht ausgeschildert. Es hat so eine Art Vergessen auch ist eingetreten. Auch bis die KuratorInnen wussten teilweise selber nicht, dass in der Sammlung MNR-Gemälde sind. Aber seit einigen Jahren ist, glaube ich, zumindest so ein Anfang gemacht worden. Die Museen sind dafür sensibilisierter. Einige französische Museen thematisieren das auch, entweder direkt in der Sammlung oder indem sie Ausstellungen machen, auch Kolloquien. Provenienzforschung wird noch nicht systematisch betrieben in den französischen Museen. Das liegt daran, dass es keine Stellen dafür gibt. Aber es gibt eine Kommission, die beim französischen Kulturministerium angesiedelt ist, die angelehnt an das System, wie es in Deutschland funktioniert, mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, drittmittelfinanzierte Kurzzeitprojekte ermöglicht.
Wenn Sie sagen, in diesem Bereich ist seit einigen Jahren Bewegung, dann wollen Sie vermutlich auch auf den Fall Gurlitt hinweisen. Sie sind Juristin und Kunsthistorikerin und kennen als Mitglied der Task Force Gurlitt diesen ja in Deutschland vor allem berühmten Fall besonders präzise, der ja auch Auswirkungen für Frankreich hatte. Was hat der Fall Gurlitt und die große mediale Aufmerksamkeit vor 10 Jahren aus Ihrer Sicht ausgelöst?
Also in Frankreich würde ich erstmal behaupten, hat der Fall vielleicht gar nicht so viel Aufsehen erregt. Das kam jetzt erst in den letzten Jahren. Und auf deutscher Seite wurde der Fall meines Erachtens sehr stark mediatisiert, was nicht immer hilfreich war, um die Recherchearbeiten durchzuführen. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn man das so sagen kann, vielleicht etwas Positives hatte für unser Bereich der Provenienzforschung, da hat schon ein großer Anschub geleistet.
Wobei man sagen muss, dass das Thema eigentlich zumindest in Deutschland seit der Unterzeichnung der sogenannten Washingtoner Prinzipien im Dezember 1998 eigentlich präsent ist und eigentlich auch virulent ist. Allerdings haben diese Washingtoner Prinzipien, das sind Grundsätze, die sehr klar eigentlich und präzise die teilnehmenden Staaten dazu verpflichteten, wenn auch nicht rechtlich bindend, die Bestände ihrer öffentlichen Einrichtungen auf sogenanntes NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut zu überprüfen. und auch Geschädigte oder deren Nachfahren zu ermitteln und zu fairen und gerechten Lösungen zu finden. Aber diese Prinzipien haben in den vergangenen 25 Jahren in den unterschiedlichen Staaten unterschiedliche Konsequenzen nach sich gezogen, teilweise mehr oder weniger gar keine. In Deutschland immerhin wurde schon 2008 eine zentrale Fördereinrichtung, die damalige Arbeitsstelle für Provenienzforschung, gegründet, um Projekte in diesem Bereich zu ermöglichen. Das heißt also, in Deutschland gab es diese Förderstrukturen schon weit vor dem sogenannten Kunstfund Gurlitt. Allerdings ist nach dem Kunstfund Gurlitt durch diese extreme mediale Aufmerksamkeit erstmals eigentlich wirklich das Thema in der Öffentlichkeit richtig angelangt, weil man hatte nun nicht mehr ein Museum, ein Skandal um ein Museum. Es ging auch nicht mehr um ein Einzelobjekt, sondern um einen größeren Umfang an Kunstwerken, die bei einem Privatmann gefunden oder vielmehr beschlagnahmt wurden durch die Augsburger Staatsanwaltschaft damals und die eben im Verdacht standen, NS-Raubkunst zu sein. Das hat, glaube ich, in der Öffentlichkeit oder im Bewusstsein schon etwas verändert, dass eben diese Problematik immer noch überall ist. Nicht nur in unseren Museen, sondern auch im Kunsthandel immer noch viel zu viele Werke im Umlauf sind, die eigentlich restituiert gehörten oder eben aber auch eben im Privathaushalten noch immer Objekte wahrscheinlich an der Wand hängen, ohne dass die Eigentümer, EigentümerInnen überhaupt wissen, dass es sich um Raubkunst handelt. Und gleichzeitig fand ich, war das der erste Fall, der auch wirklich ForscherInnen auf der französischen und der deutschen Seite zusammengebracht hat und auch gezeigt hat, dass Provenienzforschung eben gerade wenn es um die besetzten, ehemals besetzten Gebiete geht, nicht nur von Deutschland aus funktionieren kann, sondern eben auch gemeinsame Forschung und bilaterale, wenn nicht sogar internationale Forschung, eine gesamteuropäische Forschung, wenn man so will, braucht.
Das habe ich ausgespart, dass natürlich schon vor dem Fall Gurlitt in Deutschland die Provenienzforschung betrieben wurde. Aber dennoch glaube ich, dass der Fall Gurlitt, so traurig das ist, auch als Katalysator fungiert hat. Deutschland hat dann darüber, also das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ins Leben gerufen, was Provenienzforschung dann nochmal implementierter gemacht hat, auch in der Museumslandschaft. Das hat schon, glaube ich, einen großen Schub gemacht dadurch und auch in Frankreich. Es hat bis nach Frankreich ausgewirkt. Die Franzosen haben dann auf einmal auf dieses Institut geguckt und gemerkt, dass auch auf ihrer Seite nicht alles so stimmte, was jahrzehntelang gesagt oder auch gelehrt wurde. Was Maike Hopp ansprach, dass jetzt binationale Forschungsprojekte auch ins Leben gerufen werden. Meines Erachtens liegt das schon am Gurlitt-Fall und der Bewusstmachung auch in Frankreich, dass der Pariser Kunstmarkt während der Besatzungszeit ein Umschlagort war für Kunst, weltweit oder europaweit zumindest.
Wenn Sie von dieser binationalen Kooperation sprechen, müssen wir wahrscheinlich auch über das Jahr 2017 sprechen. Da gab es in der Bundeskunsthalle in Bonn eine zentrale Veranstaltung zur Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich in dieser Frage. Was hat sich seitdem verändert? Damals hieß es ja noch, man müsse ja größere Fortschritte noch machen.
Ich würde sagen, es ist immer noch sehr ausbaufähig. Wir haben keine etablierten Förderstrukturen für diese binationalen Kooperationen. Das heißt also auch die Förderung zum Beispiel durch die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste ist eine innerdeutsche Förderung. Das heißt, dadurch werden Projekte innerhalb Deutschlands gefördert. Man kann natürlich über gewisse Konstrukte auch mit Partnern im Ausland kooperieren, aber eben nicht tatsächlich als gleichwertige Kooperationspartner, was uns im Moment vielfach daran hindert, wirklich die dringend benötigten grenzübergreifenden Projekte zu etablieren. Und das betrifft nicht nur Frankreich, das betrifft eben so Belgien, die Niederlande oder eben auch ganz, ganz dringend Osteuropa. Da ist noch sehr, sehr viel Ausbau, was aber durchaus gut oder sehr, sehr viel besser funktioniert, ist die Vernetzung der ForscherInnen untereinander, die Sensibilisierung für gegenseitige Archive, Aktenbestände, Dokumente, Quellen, die wichtig sind, dass der Versuch von beiden Seiten auch daran zu arbeiten, diese auch aufzubereiten, zu digitalisieren, Wegweiser, Handreichungen zu etablieren. Auf der Ebene haben wir große Fortschritte gemacht, habe ich den Eindruck.
Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile gibt es eine Arbeitsgemeinschaft zu deutsch-französischen Themen in der Provenienzforschung. Da kommen wir regelmäßig zusammen, also online, und da kommen sowohl französische wie deutsche Kolleginnen. Was uns verbindet, ist dann doch schon meistens die Sprache. Also alle sprechen zumindest Französisch. Das hilft natürlich sehr viel. Das ist immer noch sehr oft sonst eine Barriere. Aber fast alle, die sich mit dem Pariser Kunstmarkt befassen, sprechen Französisch. Zumindest die, die in dieser Arbeitsgruppe sind.
Tatsächlich hat der Arbeitskreis Provenienzforschung auch internationale Mitglieder. Wir sind kein rein deutscher Verein mehr. Und auch eben Mitglieder aus Frankreich, die sich auch unter anderem in dieser Arbeitsgemeinschaft eben engagieren. Aber wir haben tatsächlich ein Problem mit der Sprachlichkeit. Dadurch, dass natürlich die Provenienzforschung sehr stark in Deutschland und Österreich katalysiert wurde, arbeiten wir sehr stark in der deutschen Sprache. Und wir merken eben, dass durchaus der Bedarf nach mehr Internationalisierung und damit natürlich auch nach Mehrsprachigkeit da ist.
Frau Hartmann-Taillefer, wie groß ist denn, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, noch der Berg an Kunstwerken, die aus Frankreich und Objekten, die aus Frankreich geraubt wurden und heute noch in Deutschland sind und die womöglich nach Frankreich zurück müssen?
Ich habe noch nie eine Zahl darüber gelesen, wie viele Werke das betreffen könnte. Du, Maike?
Ja, das ist genau das Problem. Wo fangen wir an zu zählen? Also, und wie zählen wir? Und was zählen wir alles auch unter kulturelle Objekte? Gehen wir nur von Kunst aus, von bildender Kunst? Gehen wir auch, schließen wir Kunsthandwerk mit ein, Antiquitäten, Möbel, all das Kulturgut, was wirklich waggonweise von den Nationalsozialisten aus dem besetzten Frankreich nach Deutschland überführt wurde, das dann eben dort umverteilt wurde auf Privathaushalte, auf Büros von NS-Funktionären oder aber eben für Museen oder Bibliotheken oder Archive vorgesehen waren. Also wir können die Masse nicht beziffern und wir können auch nicht beziffern, was davon eben noch unter uns ist. Und das ganz große Problem, das wir haben, und das ist vielleicht eine der großen Baustellen, ist der Kunstmarkt tatsächlich. Denn in dieser ganzen Zeit gab es eben diesen sehr, sehr, also in der Besatzungszeit gab es diesen sehr, sehr regen Kunsthandel in Paris. Das heißt, auch deutsche Händler, und Hildebrand Gurlitt ist ja ein sehr schönes Beispiel dafür, haben ebenfalls Objekte transloziert unter unterschiedlichen Umständen. Gerade diese können wir oft nicht mehr nachvollziehen, weil wir nicht wissen, wo Hildebrand Gurlitt die Objekte, die er aus dem besetzten Frankreich ins Deutsche Reich verbrachte, erworben hat. Er hatte Mittelsmänner, die können natürlich aus enteigneten Privatbestand kommen. Sie können aus Restbeständen, die in Wohnungen aufgefunden wurden oder aber bei jüdischen Händlern hinterlassen wurden, stammen. Wir wissen es einfach nicht. Diese unklare Masse, die werden wir natürlich auch nie beziffern können. Davon kursiert natürlich auch noch einiges. Das heißt also, wir müssen eher systematisch daran gehen und Archivbestände erschließen, den Kunsthandel beforschen, um da eben mehr Klarheit zu bekommen.
Waren Sie schon einmal bei einer Restitution dabei? Sagen wir mal eine Restitution an eine Privatperson in Frankreich zum Beispiel?
Ich selber war in Frankreich noch bei keiner Restitution dabei. Ich war aber schon in anderen Kontexten bei Restitutionen an Privatpersonen dabei. Ich habe tatsächlich in der Vergangenheit einige Familien kennengelernt, Nachfahren von in der NS-Zeit Verfolgten oder gar Deportierten und Ermordeten, die mir immer wieder bedeutet haben, dass das Objekt, das sie eben in den Händen halten oder das sie wieder restituiert bekommen, das wieder in Familienbesitz übergeht, auch eine Art Schlüssel zur Vergangenheit ist. Also dass es nicht nur darum geht, die Objekte selbst zu restituieren, die teilweise, wenn Sie an den Bereich Bücher denken oder kunsthandwerkliche Gegenstände, Silber, das muss gar kein wertvolles Objekt sein, aber es gibt einen Teil der Familiengeschichte wieder zurück, also einen Teil Historie wieder zurück. Es ist, wenn man so will, eine Restitution von Geschichte, von Wissen, von vielleicht auch einem Wiederanschluss oder Wiederanknüpfen an vieles, über das Jahrzehnte nicht gesprochen wurde in der Familie, über das auch Familienmitglieder vielfach gar nichts wissen. Also es ist erstaunlich, wie wenig oft über das Schicksal der Vorfahren bekannt ist. Man wusste vielleicht, dass sie in einem der Konzentrationslager umgekommen sind, oder man wusste, ungefähr, wie sie geflohen sind. Aber vielfach ist gar nicht sehr viel über das bekannt, was die Vorfahren eben hinterlassen mussten, was sie verloren haben, was sie auch eben an Kultur aufgegeben haben.
Frau Hartmann-Taillefer, denken Sie da häufig über diese Schicksale hinter den Objekten nach bei Ihrer Arbeit?
Auf jeden Fall. Meine Arbeit führt bei mir zumindest dazu, dass ich mir Objekte eigentlich anders anschaue. Es gibt auch einige Objekte, die ich heute gar nicht mehr anders sehen kann, wo ich eigentlich im Vordergrund, so schön das Gemälde vielleicht auch ist, im Vordergrund die Geschichte und das Leid sehe. Aber das ist bei weitem nicht, also zum Glück nicht bei allen Kunstwerken so, sondern bei vielleicht besonders tragischen Fällen oder bei Restitutionsfällen, die erzwungen wurden. Also andersrum zum Beispiel in dem Museum, in dem ich arbeite, eine Sammlung, die nach dem Krieg nur teilweise zurückgegeben wurden, und gerade die Gemälde, die bei uns geblieben sind, waren aber gerade die Gemälde, die die Familie zurückhaben wollte. Aber das waren leider auch die wertvollsten, also gab es so eine Art Agreement zwischen Stadt und Museum und den Erben, wo man heute, glaube ich, mit 50 Jahre Rückblick sagen würde, das wurde erzwungen. Und da sehe ich ganz stark das Leid, auch wenn die Gemälde vielleicht jetzt rechtmäßig in unserer Sammlung sind, in der Sammlung des Museums.
Frau Hopp, wenn die Medien über Provenienzforschung, also ihre Arbeit, schreiben, dann fällt häufig das Stichwort Detektivarbeit. Ist das tatsächlich eine Detektivarbeit für Sie im Alltag, was Sie da tun?
Sie treffen einen wunden Punkt, denn ich mag den Begriff Detektivarbeit oder auch Kunstdetektive, wie wir sehr gerne bezeichnet werden, nicht sehr gerne, da er diese komplette Dimension der Schicksale dahinter, die wir ja beforschen, eigentlich ausspart und ihnen nicht gerecht wird. Der Begriff Kunstdetektiv trifft meiner Meinung nach nicht auf die Arbeit zu oder beziehungsweise nicht auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Sicherlich gibt es immer wieder Fälle, in denen wir sehr, sehr akribisch Puzzleteile zusammensetzen müssen, um eben die Herkunft von einem Objekt nachzuvollziehen. Aber wir sind keine Einzelgänger, die mit der Lupe in staubigen Kellern arbeiten, was dieses Bild immer so ein bisschen impliziert, sondern wir sind eine große Community. Unser Arbeitskreis umfasst im Moment 450 Mitglieder. Und das zeigt eben, wie viele in diesem Bereich forschen. Und es ist ein Forschungsbereich, in dem wir sehr, sehr vernetzt arbeiten müssen. Also wir müssen uns gegenseitig auch aufmerksam machen auf Funde. Wir müssen sehr dynamisch, permanent, transparent Ergebnisse publizieren, damit die Kolleginnen eben zum Beispiel grenzübergreifend zwischen Deutschland und Frankreich auch weiterkommen, sehen, auf welchem Stand die Forschung ist. Wir müssen einen Überblick haben über all die unterschiedlichen Mechanismen des Kunstraubes. Also wie ging das vonstatten? Wie liefen Zwangsverkäufe ab? Welche Rolle spielten zum Beispiel die Banken in diesen komplexen Mechanismen? Welche Rolle spielten Zollbehörden? Welche Rolle spielten auch Steuerbehörden, die Gestapo? Wir haben so viele Ansätze, die wir miteinander vereinen und kombinieren müssen. Und das geht dann doch weit über dieses Detektivische hinaus, was sich viele vorstellen. Und wie gesagt, das blendet gleichzeitig auch aus, dass wir das Ganze vor dem Hintergrund des Holocaust tun. Also wir sind sicherlich von unserer Arbeit überzeugt und wir sind auch sehr engagiert in unserer Arbeit. Aber wir tun das nicht aus kriminalistischem Spürsinn heraus, sondern wir tun dies natürlich auch einfach deswegen, weil wir zwar nie wieder gut machen können, was geschehen ist, aber eben an den Punkten, an denen wir tatsächlich Objekte noch nachvollziehen können, an denen wir zurückgeben können, an denen wir faire und gerechte Lösungen finden können, dann doch etwas bewirken wollen.
Wie gut sind eigentlich die Auktionshäuser für das Problem sensibilisiert? Anders gefragt, sind die Auktionshäuser ausreichend sensibilisiert in dieser Frage?
Ich glaube, es ist recht unterschiedlich. Es gibt einige wenige Kunsthäuser oder Auktionshäuser, die unter anderem auch in Deutschland mittlerweile recht gut aufgestellt sind und die das seriös und professionell machen. Natürlich, die großen Auktionshäuser leisten sich alle Provenienzforschung, aber wie ich das so mitbekommen habe, es wird doch sehr schnell gemacht und das Ziel ist ja immer eigentlich, die Verkäuflichkeit des Objektes zu gewährleisten. Und das muss schnell geschehen. Und das widerspricht sehr oft unserer Arbeit. Provenienzforschung ist in den allermeisten Fällen eine sehr langwierige Arbeit, die manchmal nur sehr stockend vorankommt, manchmal auch über Jahre erstmal still liegt, weil keine neuen Elemente da sind. Und das widerspricht absolut der Herangehensweise von Auktionshäusern. Und ich würde sagen, trotz der Bemühungen sind Auktionshäuser nach wie vor nicht dafür genügend sensibilisiert.
Frau Heidmann-Taillefer, Sie haben gerade von Elementen bei der Provenienzforschung gesprochen und von Verzögerungen, die ja manchmal vermutlich über Jahre eintreten können. Was ist denn eigentlich, wenn Sie nicht mit letzter Gewissheit die Herkunft eines Objektes herausfinden können? Heißt es dann ja im Zweifel für den aktuellen Besitzer?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil das eine Frage ist, die aktuell viel besprochen wird in der Provenienzforschung. Wie geht man mit Objekten um, wo man nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann, entweder, dass das Museum zum Beispiel es rechtmäßig erworben hat oder dass es NS-Raubkunst ist, aber es dafür genügend Hinweise gibt. Was macht man mit solchen Objekten? Es gibt eine Provenienzampel, mit der wir arbeiten. Die unterteilt sich in vier Kategorien. Es geht von grün bis rot. Grün ist alles in Ordnung, gelb ist, es gibt eine Lücke, aber keine Hinweise. Orange ist der Fall, den wir jetzt gerade besprochen haben. Das heißt, es gibt eine Lücke und es gibt Hinweise. Und rot bedeutet, es ist belastet und sollte zurückgegeben werden oder eine faire und gerechte Lösung gefunden werden für das Kunstwerk. Im Zweifel würde ich nicht sagen, dass es für den aktuellen Eigentümer oder aktuelle Eigentümerin spricht, aber de facto, wenn wir von Museen sprechen, bedeutet es schon, dass das Kunstwerk erstmal in den Sammlungen bleibt, aber unter der Bedingung, dass daran weiter geforscht wird, was manchmal, wie ich eben schon sagte, sehr, sehr lange dauern kann. Da gibt es bis heute meines Erachtens zumindest keine zufriedenstellende Lösung.
Ich würde zum Ende gerne noch mal auf eine spezielle Person zu sprechen kommen. Wir haben am Anfang ja über die systematische Plünderung der Museen und Sammlungen in Frankreich gesprochen. Viele Werke wurden dann im Musée du Jeu de Paume zwischengelagert in Paris. Die Konservatorin dort hieß in dieser Zeit, in der Besatzungszeit, Rose Vallon. Sie hat damals unter Lebensgefahr detaillierte Listen dieser Gemälde und Skulpturen angelegt. Welche Bedeutung hat Rose Vallon und welche Bedeutung haben ihre Listen bis heute?
Also Rose Vallon hat unter Lebensgefahr damals sehr detaillierte Listen erstellt und überhaupt erst ermöglicht, dank ihrer Listen, dass so viele Kunstwerke aus ehemaligem französischem Besitz überhaupt so schnell nach Kriegsende nach Frankreich zurückgeführt wurden, weil sie dann auch nach dem Krieg nach Deutschland gegangen ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Collecting Point sie gearbeitet hat. Ich meine, es war Wiesbaden, und dafür gesorgt hat, dass möglichst alle Werke zurückgelangen. Ich würde sagen, dass sie bis heute eine sehr wichtige Rolle spielt. Sie ist im Bereich der Provenienzforschung in Frankreich zumindest sehr prominent. Sie hat es sogar geschafft, in verschiedene Filme, wie sagt man das, eine Rolle zu spielen, als entweder direkt als Figur oder durch ihr Vermächtnis. Es gibt einen Comic über Rose Vallon, es gibt verschiedene Bücher. Der Eingangsraum des INHA, also des französischen Nationalinstituts für Kunstgeschichte, trägt ihren Namen, Rose Vallon. Sie ist schon sehr, sehr prominent in Frankreich.
Was ein schönes Beispiel ist, dass die Listen, die Rose Vallon führte, dann ja auch später in einen Verlustkatalog überführt wurden, eben als Grundlage dafür dienten, dass so viele Objekte die Alliierten im Prinzip zusammengetragen haben, aus den verschiedenen NS-Depots dann auch unmittelbar wieder zurückgingen und dass kleine Notizen, die sie in diesen Verlustkatalogen gemacht haben, dann tatsächlich auch dazu führten, dass Objekte identifiziert werden konnten, also Kunstwerke eindeutig identifiziert werden konnten und erst jüngst eben eines auch aus dem Gurlitt-Bestand durch eine kleine Notiz in Rose Vallons Heften zu einer beschädigten Stelle in der Leinwand des Gemäldes, das schließlich dazu geführt hatte, dass man nachvollziehen konnte, dass dieses Gemälde, das damals verlustig gemeldet wurde, tatsächlich in dem Bestand von Hildebrand Gurlitt bzw. seinem Sohn Cornelius Gurlitt wieder aufgetaucht ist.
Die Enteignung von Juden während der NS-Herrschaft in Frankreich und der Umgang mit Raubkunst. Das war heute unser Thema in Folge 36 von Frankophil mit den Provenienzforscherinnen Maike Hopp und Mathilde Haltmann-Taillefer und mit Julien Aquatella von der Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier. Der Dank geht an die Kommission für die Entschädigung, das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den deutsch-französischen Bürgerfonds für die Unterstützung. Am Mikrofon war Andreas Noll.